Bevor wir mit den aktuellen Entwicklungen in Musik und Kultur fortfahren, ein kurzer Exkurs in die Geschichte, der zum Verständnis der heutigen Situation Spaniens hilfreich sein kann. Blicken wir konkret auf die Ära Francos, einer Diktatur, die 39 Jahre währte und 1975 mit seinem Tod bzw. mit den ersten freien Wahlen 1977 endete. Herr Ingendey, was passierte damals im Bereich der Künste? Was war möglich? Welche Entwicklungen wurden gehemmt oder unterdrückt?
Das ist eigentlich ein sehr komplexes Bild, weil ein guter Teil der spanischen Intelligenz ins Exil ging, nach Mexiko, nach Frankreich, in andere Länder, nach Argentinien, überhaupt Lateinamerika, in die USA. Ein großer Teil der spanischen Intelligenz, gerade der Autoren, der Historiker, der Soziologen, ging ins Ausland. Musiker zum Teil auch, natürlich. Lorca wurde ermordet, es gab Todesopfer. Aber es gab natürlich in Spanien weiterhin Kultur, nur stand die unter dem Diktat eines, sagen wir mal, Nationalkatholizismus. Das heißt, die Kirche und der Staat waren ein Bündnis eingegangen, eines sehr mindestens autoritären, wenn nicht totalitären Regimes. Und die Folgen sind ein Desaster gewesen, wie man in den letzten Jahren zunehmend auch erforscht hat, nämlich einfach die Zahl der Toten, der Opfer der Repression des Frankismus ist gigantisch, Hunderttausende Tote. So dass man wirklich von einer schrecklichen Zeit sprechen muss und einer Simplifizierung der Musikkultur, also Flamenco als Exportschlager und Tourismusankurbler. Und die komplexere Musik, bin ich sicher, werden wir vielleicht auch gleich noch hören von den Kollegen Komponisten hier, musste wahrscheinlich ins Innere sich zurückziehen, wenn sie nicht gerade das Glück hatte, irgendwie aufgeführt zu werden.
Sind denn viele der Emigranten später wieder zurückgekommen?
Einige. Also einer der bedeutenden Fälle ist Francisco Ayala, der große Autor, der vor wenigen Jahren im Alter von 103 oder 104 Jahren gestorben ist. Der kam zurück, das war ein Signal, nämlich das Signal der Operation Rückkehr. Der folgten einige andere. Aber es war eigentlich traumatisch in vielerlei Beziehungen, weil wenn sie 40 Jahre Exil haben und mal im Denken voraussetzen, dann heißt das gekappte Traditionen, ein verdorbenes Verhältnis zum eigenen Land. Es gibt große, große Künstler. Ich nenne nur einen, Max Aub. Max Aub ist im Exil geblieben und ist tief frustriert nach Spanien zurückgekommen und dann wieder abgehauen nach Mexiko. Also es gibt sehr viele Beispiele, viel mehr als ich hier aufzählen kann, die eine traumatische Erfahrung gehabt haben.
Cut und Sprung direkt in die Gegenwart. Herr Paniselvo, Sie leiten ja die Musikhochschule in Spanien und diese Hochschule hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Niveau der Musik in Spanien, speziell jetzt auch der zeitgenössischen, der neuen Musik, sich doch unglaublich verbessert hat. Andere Hochschulen in Spanien übernehmen ihr System, kopieren sie. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick in den Alltag Ihrer Musikstudenten. Worin liegt die Besonderheit Ihrer Ausbildung?
Die Hochschule Reina Sofía, die Sie ansprechen, ist ein sehr besonderes Projekt. Insofern, dass es wurde 1991 gegründet bei Paloma Oshí. Und der Grund, warum sie diese Schule gegründet hat, war, dass sie vorhin, 15 Jahre vorher schon, Direktorin des Wettbewerbes für Klavier, Internationalwettbewerb in Santander war und merkte, dass die spanischen Kandidaten, die Pianisten, nie in die zweite oder dritte Runde kamen. Aus einem Mangel von Niveau in der Erziehung, in der Früherziehung vor allem, aber auch in der Mittelerziehung und Hoherziehung in der Musik. Dann sie wollte unbedingt etwas für ihr Land machen und hat die beste Hochschulen der Welt besucht. In Amerika, in Russland, in Deutschland, in England, in Frankreich. Und die Direktoren dieser Schulen für einen Kongress eingeladen in Madrid, jetzt vor 25 Jahren quasi, wo diese Direktoren über eine Idealschule geschrieben haben und diskutiert haben, lange. Und dann hat sie sich für ein Modell der privaten Schule entschieden, weil eigentlich das offizielle Modell und, sagen wir, Frame in Spanien für Hochschulen nicht nicht befriedigend war. Ja? Es war eigentlich sehr viele Einschränkungen im Sinne von, welche Leute dürfen Lehrer werden und so weiter. Also dann eben mit diesem Konzept konnte dann ein Mann in unserer Schule die unter den besten Professoren der Welt einladen als Hauptprofessoren und auch die Studenten mit volle Stipendien versehen. So.
Frau Mendoza nickt. Ist das ein Grund, weshalb Sie an dieser Schule noch nicht studiert haben?
Ja, die gab es noch nicht damals, aber ich bin schon ein paar Jährchen älter. Aber ja, ich höre das natürlich mit großer Begeisterung und aber auch mit Bedauern, dass das eben nicht im öffentlichen Bereich auch so etwas passiert. Obwohl es gibt schon Ansätze, es gibt ein paar sehr gute Hochschulen für Musik in Spanien jetzt, wie die SMUG in Barcelona oder in Zaragoza.
Auch Zaragoza und Salamanca.
Richtig.
Ja, und auch Musikene in
genau, Musikene in San Sebastian. Ja,
diese Schulen genau. Haben auch reagiert auf die Wette, also ja.
Ja, also insgesamt, es gibt eine positive Entwicklung, aber es ist also immer ich habe immer ein Problem mit diesem Mangel an Prestige, was ja die öffentliche Ausbildung in Spanien genießt. Das fängt schon mit den Schulen an. Also die Leute, die können und sich das leisten können, schicken ihre Kinder in Privatschulen, weil die Öffentlichen haben kein Prestige. Und so setzt sich das fort bis hin zu der Hochschulausbildung, in allen Bereichen, meine ich jetzt. Und das finde ich eine sehr problematische Situation.
Und der Punkt, den du gerade erwähnst, die öffentliche Sphäre, die nicht geachtet wird, nicht gefördert wird. Es gab ein schreckliches Beispiel am 1. März dieses Jahres, wo die Regierung bekannt gab, dass Musik nicht mehr zu den Pflichtfächern in der Grundschule zählt. Genau. Das ist ein ganz harter Schlag für die Musikkultur. Es ist für viele Musiklehrer, die ihn bei den Kleinen unterrichtet haben, überhaupt für das, was man schaffen kann mit Musik in der frühen Erziehung, wird mit einem Federstrich abgewickelt. Das ist das heutige Spanien. In die Krise nehmen sie als Vorwand, um die öffentliche Sphäre zu schwächen oder sogar zu zerstören, und zwar nachhaltig zu zerstören.
Noch mehr.
Noch mehr, denn als sie ohnehin schon waren.
Wir tragen diese Last ja schon seit Zeiten der Diktatur eben.
Ja, ja. Seit Dekaden. Ich habe den Eindruck, dass in Spanien die Musik, wobei das Land so musikalisch ist, aber in der, sozusagen in volkstümlich gesehen, aber in der Kultur war nie ein Teil des Quadriviums in Spanien. Ja?
Aber Ihre Hochschule ist ja privat finanziert, die meisten anderen Hochschulen auch. Wie funktioniert denn das? Wer steht da dahinter? Welche Bevölkerungsgruppen kümmern sich darum? Sind das die Banker oder bilden sich da breite Unterstützerschichten?
Eigentlich unser Budget ist zum Teil kleiner als die von öffentlichen Hochschulen. Eigentlich ist es ein Kriterium, das fehlt in diesen öffentlichen Institutionen in unserer Analyse. Aber ja, um Ihre Frage nachzukommen, es ist ein Kuratorium, wo viele Firmen Präsidenten sitzen. Die Königin von Spanien ist Ehrenpräsidentin dieses Kuratoriums. Und die Paloma Oshí, die vorher genannt worden ist die Präsidentin. Also eigentlich die Neuigkeit von diesem Modell war, dass man ganz privat, wie in Amerika quasi, ein Idealmodell vorführen konnte. Ja.
Wer zahlt die Stipendien?
Die Stipendien werden von diesen ganzen Sponsoren bezahlt.
Wie sicher ist die Ausbildung, wenn sie nur auf privaten Füßen steht?
Also die Studenten, die Stipendium brauchen, haben sie das vollkommen. Es gibt eine Kommission, die die Stipendiaten-Situation, die Familiensituation analysiert, und diejenigen, die Hilfe brauchen, haben das auch. Ja.
Ich meine jetzt, wie sicher ist Ihre eigene Situation als Institution? Denn so eine Firma, so eine Bank, gerade in Spanien, kann ja auch mal pleite gehen.
Das glaube ich nicht.
Vielleicht darf ich eine Sache einflechten hier, da kann der Direktor nicht so gut erzählen, dass die Paloma Oshí, die der gute Geist dieser Stiftung ist, ist die Ehefrau des Präsidenten der größten spanischen Bank. Das, glaube ich, kann man ohne jede Wertung
anfügen. Das hat bestimmt also sehr viele Schlüssel geöffnet.
Eine großartiges Fundraising natürlich stattfindet, und diese Firmen hängen da drin, und es immer toll, wenn viel Geld für gute Dinge ausgegeben wird. Und ich glaube, wir wollten ja diesen Gegensatz nicht aufbauen, sondern nur sagen, die öffentliche Sphäre müsste auch da sein, neben diesen fantastischen privaten Schulen. Und das, was in Spanien im Argen liegt, ist halt die öffentliche Sphäre. Da, wo Gesundheit, Bildung, Forschung, das wird gerade abgewickelt, während diese Schule, Gott sei Dank, da ist. Ich hatte mal das Vergnügen, vor 5 Jahren mit Fabian zu reden über die Schule und auch dann in der Meisterklasse für, genau, für Quartett zu sein. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Bei der Gelegenheit würde mich nochmal das Spannungsfeld zwischen den Banken und der Kultur interessieren. Denn die Banken sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, einen Teil ihres Kapitals in kulturelle und soziale Fördereinrichtungen zu stecken. Auf der anderen Seite gibt es gerade das große Aufbegehren gegen die Banken, die vermeintlich, oder nicht vermeintlich, sondern höchstwahrscheinlich und sehr sicher auch einen großen Anteil an der Krise momentan europaweit und jetzt konkret auch in Spanien haben. Wie ist da die Stimmungslage unter den Künstlern? Wie gut sind die Banken da noch gelitten? Also einerseits Nutzen liest man von ihnen. Es gibt zum Beispiel diesen großen Förderpreis der BBVA, der zweitgrößten Bank Spaniens, die im Bereich der zeitgenössischen Musik ja jährlich 400.000 Euro ausschreibt. Also wie ist die Stimmungslage?
Also ich glaube, wenn man in der Musikszene vor allem nach Exzellenz anstrebt, dann braucht man die Partners, die auch daran Interesse haben. Wenn man das in offiziellen Bereich nicht findet, dann sucht man weiter. Das ist, was in unserem Fall passiert ist. Also nicht nur in der Schule, auch im Plural Ensemble. Wir haben auch einen Privatsponsor. Ohne das wäre unsere Aktivität kaum denkbar.
Aber es sind auch, und deswegen habe ich vorher auch so genickt, als du gesagt hast, dass die spanischen Hochschulen, also der Rahmen so eng ist, dass es eben keine künstlerische Exzellenz teilweise ermöglicht, weil es werden nicht die besten Künstler eingestellt als Hochschullehrer teilweise, weil sie ja nicht so viele Stunden, weil sie zu rigide sind. Man kann, also sie sind sehr wenig flexibel, sodass die Künstler nicht mehr konzertieren könnten, wenn sie da unterrichten würden, oder sie könnten nicht mehr komponieren, oder sie könnten nicht einfach ihre künstlerische Tätigkeit weiter ausüben. Das ist ein Riesenproblem der Musikausbildung, und das hat das öffentliche System einfach bisher nicht geschafft, das zu lösen. Und deswegen finde ich, natürlich muss man darüber hinweg gucken, wenn man Exzellenz sucht. Das war gar keine Kritik daran. Es ist nur eine Traurigkeit, die einfach, also eine Art Ohnmacht, die sich nach so vielen Jahren, also ich bin vor 20 Jahren eben weggegangen aus Sevilla, und man hat das beobachtet, es wird besser, weil viele junge Leute auch sich im Ausland haben ausbilden lassen und zurückgekommen sind. Dadurch allein wird das System schon besser, ja, und man macht kleine Fortschritte. Aber jetzt kommt diese riesige Krise und macht wieder alles kaputt.
Die Krise macht niemanden besser. Es gibt noch einen anderen Aspekt dabei, leider. Was du vorhin sagtest, die Strukturen, die nicht gut sind, auch in der öffentlichen Bildung. Man merkt dann eben doch, dass die Franco-Diktatur, sie ist zwar schon lange her, aber noch nicht so lange her, dass nicht Strukturen noch da wären. Und das ist ein gewisser Autoritarismus. Das heißt, Machtstrukturen in Spanien sind oft sehr starr und die Angst vor der Obrigkeit ist groß, sodass also weniger kreativ und fluide und inspiriert gearbeitet werden kann. Das sehe ich leider überall. Mit einem Federstrich wird von oben etwas dekretiert, was dann die Leute machen müssen. Das heißt, Kreativität wird gedämpft oder sogar erstickt. Und das ist eine Art von Langzeiterfahrung. Man muss wirklich jahrzehntelang eigentlich Erziehung leisten, damit die Leute selbstständiger werden. Die Leute, die aus Spanien rausgegangen sind und im Ausland sich was erkämpft haben, das sind die besten Köpfe. Das ist nun mal so. Die müssten eigentlich zurückkommen irgendwann und dem Land das geben, was es gerade braucht. Aber ich sehe im Augenblick da ziemlich trübe, wenn solche Dinge, wie wir vorhin erwähnt haben, ja, die Musik verschwindet aus der Grundschule. Das hat jemand mal beschlossen, allen Ernstes, und der Kulturminister verkündet das. Und es gibt einen Aufschrei, aber der Mann darf sich weiterhin Kulturminister nennen.
Das bedeutet aber ja eigentlich jetzt so als Fazit für diese Ausbildungssituation, dass Musik im spanischen Gesellschaftssystem bei Weitem nicht die Anerkennung hat, wie im Moment eigentlich zum Beispiel noch bei uns in der Bundesrepublik, wo hart darum gekämpft wird, dass die Musik wieder eine wichtigere Rolle spielt, von Kindergarten bis ins Gymnasium hinein.
Genau, so ist das, ja, leider.
Das heißt, da ist ein richtiges Loch, ein richtiges Defizit festzustellen, frage ich.
Ja, aber Spanien ist auch ein Land, in der, finde ich, die Künste, die mit dem Visuellen zu tun haben, ein großes Primat haben. Also bildende Kunst war schon immer sehr, sehr stark. Theater und Film, also Film vor allem in den letzten Jahren. Ja.
Und Architektur.
Und Architektur, ganz genau. Und Spanien ist, ich finde, vom Wesen her, also kulturell, ist es ein viel schnelllebigeres, viel schnelllebigere Kultur. Also man fasst die Sachen sehr schnell auf. Es ist nicht diese Kultur des langem Zuhören, was man ja in Deutschland als Spanier dann findet und staunt. Ja? Also wie lange können sich die Leute in ein Konzert konzentrieren und zuhören? Und also durch das Klima oder ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist eine Kultur des Schnelllebigens.
La Passion. La Sangre Latina.
Ja, jedenfalls ist das Visuelle deswegen auch stärker, weil es lässt sich einfach schneller auffassen, schneller verdauen.
Darf ich kurz nur eine kleine Anmerkung machen? Das ist eine wunderbare Erklärung, was du gerade lieferst, nämlich auch die Architektur ist so wichtig, weil sie Hand in Hand geht mit der Immobilienbranche, die gerade wieder auf die Nase gefallen ist. Das heißt, wir haben natürlich die Repräsentationskultur. Die Architektur ist das Sichtbare, die Musik ist nicht sichtbar und hat es schwerer, Anwälte zu finden. Das ist immer so.
Darf ich kurz antworten? Ich finde das nicht gerecht, weil Architektur ist ja nicht nur so gut in Spanien, weil sie ja mit diesem Immobilienboom jetzt verbunden ist. Das war ja schon immer so. Also es gibt eine lange Tradition.
Sichtbarer hat es leichter, ja. Das gebe ich
ja,
zu.
Ja, aber ich meine, dass die Architektur als Kunstform auch eine sehr wichtige Rolle spielt in Spanien. Und es gibt sehr gute Ausbildungsstätten.
Ja, aber eigentlich die Musik in 15. und 16. Jahrhundert auch hatte solche Rolle. Es ist nur verloren gegangen nach der Renaissance. Ja, kurioserweise.
Jetzt wollen wir uns dem Akustischen widmen. Wir hören wieder das Plural-Ensemble-Trio, diesmal mit dem ersten Satz des Trio Nummer 2 in H-Moll, Opus 73 von Joaquin Turina.